Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Jana Münkel.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie live aus dem Humboldt-Forum hier mitten in Berlin. Schön, dass Sie alle da sind. Und wir haben es am Applaus gehört. Wir sitzen hier wirklich in der traditionellen Deutschlandfunk Kulturarena im Foyer des Humboldt-Forums, sind hier versammelt. Und ich begrüße Sie, liebes Publikum, ganz herzlich. Wollen Sie nochmal? Vielen Dank. Und ich begrüße aber natürlich auch Sie, die Sie im Radio zuhören. Das ist mindestens genauso schön. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, ich würde gern wissen, was da abgeht im Humboldt-Forum, dann können Sie sich reinschalten. Und zwar haben wir einen Kamera-Livestream. Wir haben hier drei Kameras installiert, nicht so ganz versteckt. Da dürfen Sie sich reinschalten und Sie finden den Teams-Teilnahmelink unter deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Und ich möchte auch meinen Gast hier heute ganz, ganz herzlich begrüßen. Das ist eine Frau, bei der fällt es mir total schwer, in einem Satz sie vorzustellen, weil sie so viele Dinge tut. Ich versuch's trotzdem mal. Sie ist Publizistin und Politikerin. Sie ist unter anderem bekannt geworden als Frontfrau der Partei Die Piraten. Und sie ist dann später zu den Grünen gewechselt, berät die Grünen bei netzpolitischen Fragen, weil sie eben auch Digitalexpertin ist. Und sie leitet außerdem ein großes Demokratieprojekt für Schülerinnen und Schüler. Seit 10 Jahren hat darüber jetzt gerade auch ein Buch geschrieben. Ich sag herzlich willkommen, Marina Weißband.
Hi.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben gerade schon geklärt, Sie sind aus Münster über Leipzig angereist, also nicht ganz um die Ecke. Und ich möchte, bevor wir hier direkt rein starten in die Themen des Tages und sortieren, was hier heute den Tag nachrichtlich prägt, noch eine kurze Sache loswerden. Vielleicht wundert sich der eine oder die andere hier über mein Gesicht in der Kamera oder über meine Stimme im Radio. Angekündigt war ja mein Kollege Corbinian Frenzel, der sollte diese Sendung eigentlich moderieren. Er ist leider kurzfristig erkrankt und ich sage gute Besserung an dieser Stelle und das möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam tun. Corbinian?
Gute Besserung!
Sehr gut. Ich hoffe, das hat er gehört und muss vielleicht ein bisschen weniger niesen dadurch. Frau Weißband, wir befinden uns ja gerade hier an diesem Ort, an dem bis 2008 der Palast der Republik stand. Also bis 89 Sitz der Volkskammer, aber auch ein großer Kulturort. Und jetzt steht hier halt das wieder aufgebaute Stadtschloss. Und Sie selber, Sie haben mir vor der Sendung schon verraten, Sie haben ja einen Teil Ihrer Kindheit in der Ukraine verbracht, sind da Mitte der 80er geboren und haben da einen anderen Palast der Republik ganz hautnah miterlebt. Welchen?
Ja, ich wohnte neben Palazzo Ukraina, der als Parteitagsort und so genutzt wurde während der Sowjetunion und heute eine Konzerthalle ist. Da war mein Haus. Das Haus daneben gibt es leider nicht mehr, da hat eine Rakete eingeschlagen letztes Jahr.
Also in Ihr früheres Wohnhaus?
Daneben, in das Nachbarhaus meines Wohnhauses, ja.
Verstehe. Das macht natürlich gleich ganz andere Assoziationen auf zum Thema Russland, Ukraine, wie steht es, darum kommen wir in dieser Sendung auch noch. Aber an diesem Palast der Republik, das interessiert mich, konnte man da dann einfach reinlatschen?
Zu meiner Zeit, wo ich mich dran erinnere, nicht mehr. Das war dann schon eine Konzerthalle. Wir haben ein anderes, es gibt den Ukrainski Dim am Maidan. Das ist das Haus der Ukraine, heißt das. Das wurde während des Maidans besetzt und war Hauptquartier so ein bisschen der Revolutionsbewegung. Und dort haben sie eine offene Universität eingerichtet, wo sich diese 30.000 Menschen, die dort auf dem Platz lebten, gegenseitig politisch gebildet haben. Ich wurde dorthin zum Beispiel eingeladen, um zu sprechen über Liquid Democracy und wie man Politik ohne Politiker macht.
Liquid Democracy, flüssige Demokratie.
Also eine Mischform aus direkter und repräsentativer Demokratie, die alle mitnimmt. Und was ich daran toll fand, war, dass das einfach dieses repräsentative, geile Gebäude war, so wie hier auch. Ich mag es, dass das Schloss maximalistisch ist. Ich bin selber, ne, ich mag Tant. Aber dass es offen ist und gerade auch, dass diese Arena, in der wir hier sitzen, so offen ist, dass die Leute, die dran vorbeigehen, eigentlich jederzeit stehen bleiben können und plötzlich Teil unseres Publikums werden. Und ich finde immer, wenn ein Gebäude den Leuten gehört, wenn sie es mitgestalten können, dann ist aufwendiger Tand und vergoldete Elemente und Strukturarbeiten, das ist dann plötzlich Ausdruck nicht einer Repräsentation von Macht, sondern Ausdruck eines Respekts gegenüber den Menschen, die hier sind und sein dürfen.
Das heißt, Sie finden es nicht einschüchternd, dass das hier irgendwie so extrem hoch ist und man irgendwie das Gefühl hat, wow, ich fühle mich hier ganz klein? Also mir geht es schon ein bisschen so.
Ehrlich gesagt, nein, weil ich sitze hier in einem Kreis von Menschen und ich habe eher das Gefühl, wir sind hier sehr viele und wir sehen alle einander an.
Marina Weißband. An einem Ort, in dem viel Geschichte drin steckt, und wir sortieren von hier aus die Themen, die den Tag heute nachrichtlich prägen. Und ich merke mir ein Wort: maximalistisch. Das fand ich schön. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Weißband, schön, dass Sie dabei sind, liebes Publikum. Willkommen zurück im Humboldt-Forum. Sie haben es gehört, wir senden hier mit Live-Publikum aus der Deutschlandfunk Kultur Arena im Foyer. Und wir haben ein großes Publikum hier. Unsere Arena ist voll besetzt und drumherum haben auch noch Menschen auf Sitzwürfeln Platz gefunden. Ich freue mich sehr darüber. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, das klingt irgendwie interessant, Sie können uns auch zugucken, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind. Und zwar geht das mit unserem Kamera-Livestream in einer Teams-Sitzung unter deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Und mein Gast hier heute ist die Publizistin und Grünpolitikerin Marina Weißband. Wir sortieren gemeinsam das, was heute wichtig ist. Und Frau Weißband, ich möchte mit Ihnen in den Bundestag schauen. Der hat heute Morgen über das geplante Asyl- und Sicherheitspaket beraten. Das hat die Regierung ja nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen ausgearbeitet, vorgelegt. Ich habe jetzt gerade schon so ein halbes Wegducken von Ihnen gesehen. Haben Sie nicht so Bock auf das Thema?
Ich habe starke Meinungen zum Besprechen dieses Themas überhaupt, weil ich glaube, dass die Tatsache, dass es das erste Thema ist, dass es auf allen Titelseiten ist, dass es Migration, 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 dass es gesetzt wird, von der CDU taktisch gesetzt, von der AfD immer taktisch gesetzt, das ist ein Thema, über das die AfD Ownership hat. Das heißt, diese Partei genießt das meiste Vertrauen der Menschen in speziell diesem Thema. Je wichtiger wir es machen, und wir machen es wichtig, desto mehr Wähler verschaffen wir der AfD, desto mehr dominiert sie diesen Diskurs. Ich verstehe deshalb nicht, warum Friedrich Merz das setzt, warum er diese ganze Geschichte mit dem Migrationsgipfel angestoßen hat. Ich verstehe nicht, warum die Medien da mitmachen, weil ich finde, es ist die Rolle des Journalismus, auch abzuwägen, was ist jetzt gerade eine Nebelgranate und was betrifft wirklich Menschen in ihrem praktischen Leben und welche politischen Fragen sind wirklich derzeit wichtig mit tiefen Auswirkungen. Und das nicht, es geht absolut niemandem besser dadurch, wenn wir 40 Asylbewerber mehr ausweisen.
Jetzt geht's, ich merke hier Zustimmung aus dem Publikum, jetzt geht's Bundesinnenministerin Nancy Faeser ja mit den, Sie haben es angedeutet, mit den Verschärfungen im Waffenrecht unter anderem, mit den Verschärfungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht, ja, wie sie sagt, um das fundamentale Versprechen eines demokratischen Staats für Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, das hat sie gesagt. Ist das kein Grund für Sie zu sagen, okay, da muss Politik wenigstens probieren zu handeln bei diesem Thema?
Es ist kein Grund für mich zu sagen, wir führen Gesichtserkennung ein oder Grenzkontrollen oder Messerverbot, dass die Polizei meinen Rucksack durchsuchen kann. Das ist nämlich das exakte Gegenteil von Demokratie und Freiheit. Das ist der Weg in einen Überwachungsstaat. Und es geht auch nicht wirklich um die Opfer. Denn wir haben um die Opfer in Solingen nicht getrauert. Wir wissen kaum etwas über sie.
Gedenkgottesdienst gab es schon.
Ja, gab es, aber es war nicht zuvorderst. Das vorderste Thema war Migranten. Das vorderste Thema war Abweisen. Das vorderste Thema war Kontrolle. Grenzkontrollen in Europa. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen, dass ich Angst vor jeder Grenze hatte. Jede Grenze war ein Akt. Ich musste mich nackt machen. Ich hatte Panikanfälle, ob ich durchgelassen werde. Europa war für mich eine Offenbarung, dass man sich verfahren kann auf dem Weg nach Frankreich und aus Versehen in Spanien landet. Dass man nicht weiß, dass man jetzt gerade in Holland ist. Das ist so ein Geschenk der Freiheit, diese Freizügigkeit. Und wir sind dabei, sie uns selbst zu nehmen aus einer diffusen Angst. Wenn es wirklich um die Opfer ginge, wenn es wirklich um Tote ginge und darum, das zu vermeiden, dann würden wir nach jedem Verkehrsunfall skandalisieren, dass es kein Tempolimit gibt. Aber das machen wir nicht.
Obwohl es ja, wenn ich so diese jetzt den Stichpunkt vermeiden nochmal aufgreife, ja tatsächlich in der Vergangenheit oft so war, dass die Ermittlungsbehörden den potenziellen Terroristen oder auch Terroristen, die es dann wirklich durchgeführt haben, nur auf die Spur kamen, weil das mit Infos von ausländischen Geheimdiensten funktioniert hat. Und da frage ich mich schon, ob es nicht auch legitim sein kann, dass Ermittlungsbehörden jetzt mehr Rechte kriegen können. Also Sie haben es ja angesprochen, in diesem Paket, Migrationspaket ist jetzt auch als Sicherheitspaket vorgesehen, dass unter anderem so eine biometrische Suche im Netz möglich sein kann, um Personen zu identifizieren, Stichwort Gesichtserkennung. Das, ja, wenn ich halt denke, gut, diese Infos haben sonst andere Geheimdienste und geben sie an uns weiter und helfen uns präventiv zu handeln, dann ist es vielleicht doch auch eine Überlegung, das auch selber anzugehen.
Ja, dann bauen Sie diese Infrastruktur, dass Sie jederzeit erkennbar sind, wenn Sie irgendwo im Hintergrund durch einen Videostream laufen, durch eine Überwachungskamera laufen. Und dann kommt die AfD an die Regierung. Und sie haben sich leider im Radio vokal dagegen geäußert. Schade. Jedes Mal, wenn wir mehr Sicherheit aufbauen, vermeintliche Sicherheit, bauen wir auch unsere Freiheit ab. Und da ist eine Balance, die zu halten ist. Aber wenn wir zum Beispiel mehr Geld in Personal in den Behörden und bessere Kommunikationswege aufbauen, erreichen wir 40 Mal so viel, wie wenn wir unser aller Freiheit einfach so einschränken, nur um vielleicht potenziell irgendjemanden zu finden, der irgendwo einen Anschlag mit einem Messer verüben könnte. Das ist es nicht. Das ist auch alles nicht die ehrliche Debatte. Das ist eine Blendgranate. Es dient dazu, den inhärenten Rassismus der Leute zu benutzen, damit sie sich nicht fragen, warum ist eigentlich unsere Infrastruktur so schlecht? Warum sind eigentlich unsere Schulen so unterbezahlt? Das sind alles die migrantischen Kinder. Warum kriegen wir eigentlich keinen Termin beim Zahnarzt? Das sind alles die Migranten. Warum gehen unsere Brücken kaputt? Migranten.
Gleichzeitig stehen wir kurz vor einer wichtigen Landtagswahl nochmal in Brandenburg. Wir haben zwei Landtagswahlen im Rücken. Und ich sehe total, was Sie sagen. Gleichzeitig sehe ich die Politik da in einem Dilemma, weil dieses Thema jetzt schon so groß ist, dass es jetzt aus meiner Sicht keine Option wäre, dieses Thema jetzt plötzlich anders zu behandeln und zu sagen, oh, müssen wir uns jetzt nochmal zurückziehen, weil ich schon den Eindruck habe, dass das Thema jetzt schon, also das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, man kann das Thema jetzt nicht mehr wegdiskutieren und man muss in der Politik irgendwie drauf reagieren. Und ich sehe das auch kritisch, dieses Migrations- und Sicherheitspaket, aber ich sehe trotzdem darin den Versuch, sich als Politik als handlungsfähig darzustellen und den Versuch, auf Leute zuzugehen und zu sagen, ja, wir sehen, was euch beschäftigt. Und da sind wir natürlich noch nicht an dem Punkt zu fragen, warum beschäftigt das die Leute, aber irgendwas muss Politik ja tun.
Aber es ist ein dummer Versuch. Okay, ich will es so formulieren. Es gibt in Deutschland Leute, die der sehr starken Meinung sind, dass alle Juden getötet werden sollten. Ich persönlich vertrete die Gegenmeinung und ich könnte mich jetzt auf eine Debatte einlassen und wir könnten einen Gipfel darüber machen, wo wir ergebnisoffen darüber diskutieren und dann können wir bei einem Judenkompromiss landen und treffen uns irgendwo in der Mitte. Aber es ist allen offensichtlich, dass das sehr gefährlicher Quatsch wäre. Ich könnte aber auch diesen selben Leuten, die umtreibt, warum eigentlich die Juden so viel Kontrolle haben, ja, sagen, warum hast du eigentlich das Gefühl, dass du so wenig Kontrolle hast? Und dann sagen sie, die Leute hören überhaupt nicht auf mich und es gibt so viele Lobbyisten im Bundestag. Und dann sage ich, stimmt, wir brauchen ein Transparenzgesetz und wir brauchen ein Lobbyregister. Machst du mit? Forderst du mit mir das? Und dann habe ich die Person mitgenommen. Wir reden aber über etwas ganz anderes und wir reden nicht über das Existenzrecht von Juden. Und in dem Fall reden wir nicht über das Existenzrecht von Migranten. Wenn man wirklich in der Migration etwas Tolles tun wollte, dann würde man Armut verhindern, diese Unintegriertheit verhindern und diese Radikalisierung verhindern, indem man den Leuten erlaubt zu arbeiten.
Wir sind, das ist ja tatsächlich momentan so, dass wenn man eine Duldung hat, ne, man sehr lange nicht arbeiten
kann. Als Asylbewerber darf man nicht Deutsch lernen. Man darf sein...
Doch, man kann oder, schon einen Deutschkurs machen.
Nein, aber es wird tatsächlich, weil die Frage steht, dass die Abschiebung leicht sein soll. Ja? Darf man sich nicht zu sehr integrieren? Man muss im Flüchtlingsheim bleiben, man darf nicht arbeiten. Als wir gekommen sind mit... Bitte?
Es wird sogar bezahlt.
Ja.
Ja. Ich habe gerade einen Einwurf, muss ich vielleicht kurz ins Mikro noch sagen, dass der Deutschunterricht auch bezahlt wird.
Das stimmt, aber als wir hierher gekommen sind, wir sind als Kontingentflüchtlinge hier, deswegen durfte meine Mutter gleich Deutsch lernen, aber sie war Ökonomin breiten Profils mit Diplom. Anerkannt wurde ihr Realschulabschluss. Sie musste Abitur machen. Jetzt gerade kommen ganz, ganz viele Menschen aus der Ukraine. Ärztinnen, LehrerInnen, ganz, ganz Berufe, die wir dringend, dringend brauchen. Und die dürfen sie alle nicht ausüben. Und worüber wird debattiert? Ob wir ihnen keine Hilfen zahlen, um sie mehr in Arbeit zu pressen. Es gibt diese ganz einfache Formel. Wie macht man aus einem Taxifahrer einen Arzt? Man erkennt seinen Berufsabschluss an. Und das könnten wir angehen stattdessen.
Marina Weißbrand, danke bis hierhin bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Weißbrand, als ich diese Sendung vorbereitet habe, musste ich an unsere Redaktionssitzung heute Morgen denken. Da besprechen wir immer die Themen des Tages und werfen raus, nehmen rein, gucken, was sind die Themen des Tages. Und wir haben heute alle die Stirn gerunzelt, als es um einen Satz des türkischen Präsidenten Erdogan ging. Der hat sich für die Rückgabe der Krim an die Ukraine ausgesprochen. Er hat gesagt, dass seine, oh, da geht ein Raunen hier durchs Publikum, so ging es uns auch, das ist vielleicht das verbalisierte Stirnrunzeln sozusagen. Der hat gesagt, dass seine, Zitat, Unterstützung für die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine unerschütterlich sei. Die Rückgabe der Krim an die Ukraine sei eine Forderung des Völkerrechts. Murmeln Sie da auch unverständlich? Weil ich meine, Erdogan ist ja schon auch dafür bekannt, immer mal auch ganz gern mit Putin zu kuscheln.
Ja, also ich kenne die Hintergründe dieses aktuellen Vorstoßes nicht. Und ich bin absolut überzeugt, dass er das nicht aus Gutherzigkeit gegenüber dem ukrainischen Volk macht, sondern seine Beweggründe haben wird. Ich meine, rein technisch gesehen ist die Krim ukrainisch. Und es ist nichts Falsches daran zu sagen. Ich meine, die Ukraine hat das Budapester Memorandum unterschrieben, hat ihre Atomwaffen abgegeben im Austausch für die Garantie ihrer territorialen Souveränität. Das schließt die Krim ein. Das heißt, zu sagen, gib alles raus, was du erobert hast, ist erstmal eine völlig legitime Position.
Und da kurz noch das Klatschen abwarten. Jetzt hat es uns trotzdem verwirrt, weil, wie Sie sagen, Erdogan ist dafür bekannt, eigentlich vor allem das zu tun, was ihm selber auch nutzt. Haben Sie eine Ahnung, was dahinter stehen könnte? Ich meine, Sie selber haben es vorhin ja schon angedeutet, Sie haben Ihre Kindheit in der Ukraine verbracht, haben ja auch noch Kontakte dorthin, soweit ich weiß. Haben Sie da mit dieser Perspektive irgendeine Vermutung, warum das jetzt plötzlich hier so gedroppt wird?
Ich bin ja jemand, der gerne zu jedem Thema klugscheißt. Hier werde ich ganz...
Legen Sie los.
Nein, ich weiß es im Moment nicht. Ich werde im Nachgang der Sendung auf jeden Fall auch mal in die ukrainischen Kanäle reinhören. Ich höre da gerade auch viele Analysten und werde auch noch mal publizieren auf Blue Sky, auf Mastodon, was ich darüber denke. Ich glaube, was auch eine Rolle spielt immer in Verhandlungen, ist immer, wo befindet sich die Maximalposition? Weil es ein Ungleichgewicht gibt, sowohl zwischen demokratischen und antidemokratischen Kräften, als auch zwischen Putin und Europa. Putin stellt immer größere Maximalforderungen und Europa versucht, Frieden zu machen, indem es ihm entgegenkommt. Das heißt, er geht einen Schritt nach rechts und sagt, treffen wir uns in der Mitte. Das heißt, Europa geht auch einen Schritt nach rechts und sagt, okay, wir sind jetzt dir die halbe Strecke entgegengekommen. Putin sieht das und geht noch einen Schritt nach rechts und sagt, treffen wir uns in der Mitte. Und ihr seid schuld, wenn wir keinen Frieden finden. Und das ist nicht die Art, wie wir zu Frieden kommen werden, denn wenn wir seine Forderungen erfüllen, dann ist das ein Europa des Krieges, weil das ist sein Ziel.
Jetzt möchte Olaf Scholz ja zügiger zu einem Ende des Krieges in der Ukraine kommen. Ich fand gerade Ihr Bild der Schritte ganz passend und er hält es für an der Zeit, über Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland nachzudenken und hat im Sommerinterview beim ZDF am Wochenende gesagt, dass er sich schon auch dafür ausspricht, dass beim nächsten Friedensgipfel in der Schweiz, der ansteht, auch Russland teilnimmt. Das wäre ja dann eigentlich so eine, vielleicht kein Schritt, aber so eine Hand, die irgendwie leicht ausgestreckt wird für so ein Forum, wo man zumindest diplomatische Gespräche erwägen könnte. Sie merken schon, ich bin da sehr vorsichtig, aber ist das in Ihrem Sinne? Ist das sinnvoll, wirklich zu sagen, jo, Putin, komm vorbei?
Ich finde, Sie sind ganz unnötig vorsichtig, weil natürlich spielen diplomatische Gespräche eine Rolle. Die spielen eine Rolle seit dem Jahr 2014. Sie spielen kontinuierlich eine Rolle und natürlich redet man mit Russland. Dieses Forum wird aber nicht das sein, was Frieden bringen wird, weil Putin erst den Krieg beenden wird, wenn er keine Mittel mehr hat, ihn weiterzuführen. Und das wird dieses Forum nicht erreichen. Ich bin auch dafür, den Krieg schneller zu beenden. Ich war dafür, den Krieg vor 2 Jahren zu beenden. Aber aus irgendeinem Grund wollte Europa das damals nicht, wollte die NATO das damals nicht. Man hat kaum etwas geliefert und nur sehr langsam. Man hat sofort gesagt, Biden hat sofort gesagt, wenn Putin die Ukraine überfällt, wird die NATO nichts machen. Das heißt, das war wie eine Einladung. Ja, mach, wir halten die Füße still. Du gehst keinerlei Risiko ein mit diesem Überfall.
Das war diese rote Linien-Diskussion, ne, wo einfach auch ganz viel Sorge mitschwang, dass es eben dann doch als Eskalation aufgefasst wird.
Als Eskalation zu sagen, überfall das Land nicht, sonst gucken wir was. Es ging nie darum, dass die NATO wirklich einen Gegenschlag macht. Es ging um strategische Ungenauigkeit, darum so zu kommunizieren, dass Putin ein Risiko eingeht, wenn er das tut. Das wurde nicht gemacht. Dieses Risiko ist doch immer ein Garant der Sicherheit. Es ist doch auch so, dass wir nicht sagen, lieber Mörder, wenn du jemanden tötest, also die Polizei wird die Füße stillhalten. Ja? Es ist immer das Risiko. Wenn du ein Verbrechen begehen willst, dann wirst du wahrscheinlich auf die Mütze kriegen und deswegen begehst du das Verbrechen nicht. Das ist doch wie Recht funktioniert. Und das haben wir an der Stelle ausgesetzt. Und dann haben wir geliefert, Waffen geliefert, aber nur ganz wenig und langsam. Und immer wenn die Ukraine Vorstöße gemacht hat, haben wir aufgehört, Waffen zu liefern. Und mit wir meine ich auch die NATO, auch die USA haben dann immer Lieferungen pausiert und sie erst wieder angefangen, als die Ukraine in die Defensive gelangt ist. Biden hat sehr früh, schon im November vor dem Überfall, gesagt, ich bin bereit, im Zweifel aus der Ukraine ein zweites Afghanistan zu machen. Afghanistan ist nicht ein Konflikt, der bekannt dafür ist, dass er schnell und entschieden beendet wurde.
Schnell, ja, nee, beendet kann man nicht sagen, aber einen schnellen Abzug gab es dann zumindest, ne?
Ja, nach wie vielen Jahren? Da ist Krieg seit den 80ern. Dieses Land ist völlig, vollkommen zerstört. Und das ist das, was der Ukraine auch droht, wenn wir sie weiterhin als Spielfeld von Geopolitik betrachten, anstatt als ein Land, das einen völlig berechtigten Unabhängigkeitskrieg im Namen der Demokratie führt und für uns an einer Front steht, wo der Krieg gegen die Demokratie heiß ist, während er gegen uns als hybrider Krieg geführt wird.
Ich habe schon aber den Eindruck, dass sich da gerade wirklich auch was tut. Also US-Außenminister Antony Blinken, der war ja in Kiew, ist heute in Polen erwartet. Und da hat Zelensky, der ukrainische Präsident, ja tatsächlich immer wieder auch geworben, was er ja wirklich sehr lang auch schon tut, für eine Freigabe westlicher Waffen, auch mit größerer Reichweite. Und die New York Times hat jetzt berichtet, dass so eine Freigabe langreichender Waffen für die Ukraine durchaus auch erwartet wird. Das war jetzt kurz vor der Sendung noch nicht so ganz raus. Aber zumindest scheint es so, dass dem ukrainischen Militär bald die Erlaubnis erteilt wird, amerikanische und britische Waffen für Angriffe einzusetzen, die wirklich auch tief ins russische Gebiet reinreichen. Also tut sich da schon was?
Ja, hören Sie, ich werde immer dankbar sein für jeden Schritt, der zur Unterstützung der Ukraine geleistet wird. Nochmal, weil es in unserem Eigeninteresse liegt. Ja, wir tun hier nichts Nettes für die Ukrainer, TM. Das ist Eigeninteresse. Aber warum haben wir das nicht vor 2 Jahren gemacht?
Marina Weißband. Willkommen zurück hier im Humboldt-Forum. Wir senden heute live aus dem Herzen von Berlin, hier im Deutschlandfunk Kultur, mit grandiosem Publikum. Machen Sie sich gerne mal bemerkbar. Und mit Ihnen am Radio oder im Livestream. Und wenn Sie jetzt sagen, Livestream, würde ich gerne auch mit teilhaben, dann können Sie das unter deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Die Publizistin und Politikerin Marina Weißband ist mein Gast. Und zum Glück stehen unsere Tische. Wir haben hier in der Arena so Mitteltische, nicht so nebeneinander, dass wir irgendwie ins Publikum oder gegen irgendwie eine Kamera so reden und uns gar nicht ansehen können. Denn sonst hätte ich mich doch sehr an diese TV-Debatte von Kamala Harris und Donald Trump erinnert gefühlt. Ich weiß, ich finde das immer schon sehr clean, wie die da so nebeneinander aufgebaut sind. Und in dem Fall war ja noch nicht mal Publikum dabei. Die haben da irgendwie ins Leere gestarrt. Da war dann dieser ja fast schon Richtertisch der Moderatoren. Also gut, dass wir uns hier Auge zu Auge gegenüber sitzen.
Ich glaube, das war nicht das Problem dieser Debatte.
Vielleicht dann eher mein persönliches, weil ich so dieses in eine Richtung irgendwie immer nicht so gerne mag. Aber da haben Sie natürlich total den Punkt. Das wirkt nachrichtlich immer noch nach, diese Debatte, und zwar nicht wegen des Aufbaus, sondern wegen unter anderem diesem Moment, der jetzt ganz viel zitiert wird, in dem Trump behauptet, in Springfield würden Migrantinnen und Migranten Haustiere essen zum Beispiel. Und mir im Kopf geblieben sind zum Beispiel auch noch die ganz verschiedenen Gesichtsausdrücke von Kamala Harris, die da sehr bewusst eingesetzt hat. Also ich kann es, glaube ich, gar nicht nachmachen. Sie hat irgendwie so halb belustigt, halb angeekelt, halb aber auch verärgert ihn angeguckt, alles gleichzeitig. Und hat diese Gesichtsausdrücke, finde ich, wirklich sehr bewusst eingesetzt, um auch nonverbal klarzumachen, das hier ist eine Debatte, bei der zählt gerade offenbar nicht der Fakt, sondern eigentlich ist das mein Versuch, zu reagieren auf diese Lügen, die hier erzählt werden. Sie haben diese Debatte, haben es gerade schon angedeutet, das Problem war nicht der Aufbau, sondern möglicherweise auch Teil des Inhalts. Sie haben das vorher als kaputte Debatte bezeichnet, Frau Weißband. Warum?
Die Debatte in den USA ist strukturell kaputt, und ich finde, es lohnt sich für uns, das ganz genau anzusehen, denn wir machen ja sehr gerne nach, was kulturell in den USA passiert, und Friedrich Merz gibt sich auch schon ganz viel Mühe. Und deswegen finde ich sehr interessant, dass die Demokraten jetzt mit der Aufstellung von Harris ihre Strategie gewechselt haben. Während Biden immer betont hat, dass Trump die größte Bedrohung der Demokratie sei, dass da der Faschismus hintersteht, ist die Kommunikationslinie jetzt, er ist weird, er ist seltsam. Er ist ein komischer, seltsamer Typ, der, und sie nehmen ihn nicht so ganz ernst. Weil, ja, hoi polloi, Trump hat was Blödes gesagt. Dann lass uns das doch in allen Nachrichtensendungen wiederholen. Und so oft er das macht, so oft wiederholen wir das und laufen ihm nach. Das ist bescheuert. Nein, da guckt man belustigt, wie man einen alten Mann angucken würde, der auf einer Parkbank eine Wolke anschreit, und macht weiter mit seinem Leben. Und was Kamala Harris dann gemacht hat, war, sie hat von ihren Plänen erzählt und sie hat von den Problemen erzählt. Und das ist genau, was ich sage. Weil was wir hier in Deutschland machen würden, ja, Olaf Scholz würde jetzt einen Kätzchen- und Welpengipfel einberufen und debattieren, ob da wirklich Kätzchen und Welpen gegessen werden.
Miau!
Das ist, was wir machen würden. Nein, einfach, man hört dieses Rambling und man macht einfach weiter mit seinem Tag und mit seiner politischen Debatte. Das ist genau der richtige Umgang. Und dann haben solche Leute halt auch keine Chance.
Obwohl ich mich gefragt habe, ob das wirklich so ist, weil ich selber fand auch in dieser Debatte die Fake News von Trump total abstoßend. Also mich haben die überhaupt nicht abgeholt, aber ich lese auch immer wieder Analysen, die sagen, dass diese Debatte, die Gesellschaft schon so gespalten ist, dass Trump mit diesen Lügen über zum Beispiel die Haustiere in Springfield oder andere Märchen über, was Migrantinnen und Migranten angeblich noch alles Schlimmes tun, dass er wirklich die Wählerinnen und Wähler, die so auf seiner Seite sind, die auch das Sturm aufs Kapitol gut heißen, dass das wirklich anschlussfähig ist, weil diese Menschen wirklich glauben, dass sie auf der richtigen Seite sind und dass sie gerade die Demokratie retten mit dem, was Trump da macht.
Ja, seinen harten Kern kann er im Moment gar nicht mehr verlieren. Also egal was, er kann auf das Kapitol kacken, er wird diesen harten Kern nicht mehr verlieren, weil das ist ein bisschen kultartig. Ja? Es ist mit religiöser Verblendung. Die Leute tun auch alles, um ihre vergangenen Entscheidungen zu rechtfertigen. Und klar, je mehr die Medien total auf seinen Bullshit aufspringen und immer wieder darüber berichten, desto mehr Menschen findet er auch, die sich in diese Kammer radikalisieren. Der beste Zeitpunkt für die Medien, damit aufzuhören, das ernst zu nehmen und weiter zu verbreiten, war 2016. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Denn sein harter Kern bleibt bei ihm. Aber das, was in USA für mich unerklärlich immer noch die unentschiedenen Wähler sind und auch ein Teil seiner Anhängerschaft, schreckt das total ab. Und für diese Menschen ist es nicht so wichtig, rassistisch zu sein, wie es für sie wichtig ist, nicht einen total verrückten Loser zu unterstützen. Und je mehr man ihn genau so framet, nicht, oh, es ist eine Bedrohung für das Establishment und wir sind alle voller Angst und wissen nicht, was wir tun sollen, sondern der Typ ist ein Spinner, reden wir weiter über die Probleme, die wichtig sind. Und gleichzeitig sollten die Demokraten in den USA auch die Probleme angehen, die wirklich da sind. Denn dass sie in der Krise sind, hängt auch damit zusammen, wen sie gut repräsentieren und wen sie nicht gut repräsentieren.
Gleichzeitig frage ich mich aber auch immer wieder, was man dann wirklich mit diesem Ziel, und das ist ein hehres Ziel, ne, eine gute Debattenkultur wiederherzustellen, in der Fakten zählen, ob das nicht in diesem Wahlkampf, der jetzt schon fast zum Ende kommt, zu spät ist. Also eine Taylor Swift, die sich äußert und die sagt, ich bin übrigens für Harris, löst da offenbar gerade mehr aus, als es ein gutes Argument manchmal kann.
Vielleicht brauchen wir auch gar nicht eine Debatte, in der Fakten mehr eine Rolle spielen. Vielleicht brauchen wir endlich eine Debatte, in der Emotionen mehr eine Rolle spielen. Denn was die Populisten sehr gut machen, ist, während sie faktisch falsche Dinge erzählen, sprechen sie emotionale Wahrheiten an. Zum Beispiel, dass bestimmte Systeme an ihre Grenzen kommen, dass eine Regierung nicht mehr die Dinge kontrollieren kann, die global sind, wie Klima, Ökonomie, Digitalisierung, dass der Markt außer Kontrolle geraten ist, dass reiche Leute einfach ein besseres, leichteres Leben haben als arme Leute und die reichen Leute werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Dass diese Dinge gerade schieflaufen, ist eine emotionale Wahrheit, nicht nur für AfD-Wähler, nicht nur für Trump-Wähler, auch für mich. Und auch ich finde sie im politischen Diskurs nicht angesprochen. Vielleicht fehlt uns, dass Politik sich ehrlich macht und Menschen auch emotional abholt und nicht kommt mit, ja, aber wir haben doch Vorlage 26a und da machen wir doch schon ganz viel. Das ist keine politische Kommunikation.
Marina Weißband, Entladen-Plädoyer hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Sie können auch in den Livestream-Licht noch reinklicken. Und ich glaube, es lohnt sich. Dann sehen Sie nämlich, was hier gerade in der Arena abgeht. deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Mein Gast ist nämlich Marina Weißband. Sie ist Grünen-Politikerin, Bildungsexpertin und Näherin. Und sie versucht nämlich gerade, oh, sie hat es gerade geschafft, einen Faden aufzufädeln, weil sie nämlich leidenschaftlich in ihrer Freizeit näht und jetzt gerade angeboten hat, ein kaputtes Kleid von mir zu nähen.
Zu reparieren?
Ja, genau. Also stimmt, das ist dann nicht nähen. Also der Unterschied zwischen, ja, nähen wäre dann was neu nähen wahrscheinlich, ne?
Genau.
Und reparieren ist.
Ich würde sagen, ein Kleid nähen ist, wenn ich es schneidere. Aber okay. Ja, ich repariere das. Ich repariere gerne Dinge.
Da sieht man so meine handwerklichen Fähigkeiten. Ne? Für mich wäre das schon ein Kleid nähen und ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie hier wirklich für mich den Faden auf die Nadel gesponnen haben. Und Sie haben auch gerade mir schon verraten, Sie können total gut Dinge gleichzeitig tun, weil Sie das beruhigt und weil Sie während des Nähens denken können. Und das nutze ich doch direkt mal, um mit Ihnen noch ein Thema aufzurufen, das heute auch eine Rolle im Bundestag spielt, nämlich das Thema Bildung. Ein Riesenthema. Heute werden die Einzeletats zum Haushalt debattiert im Bundestag und da ist eben auch die Bildung dabei. Und Frau Weißband hat vor kurzem ein Buch geschrieben, Die neue Schule der Demokratie. Und da berichten Sie von einem Projekt, das Sie seit 10 Jahren leiten, das Sie ins Leben gerufen haben, bei dem es um Demokratiebildung an Schulen geht. Und dieses Projekt heißt Aula. Worum
genau
geht's?
Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Es ist eine gemeinnützige Organisation und wir helfen normalen Regelschulen, also von Gymnasium bis Brennpunkt Hauptschule, alle SchülerInnen verbindlich an den Fragen ihrer Schule zu beteiligen. Weil wir nicht glauben, dass der Kern von Demokratie darin besteht, dass wir Leuten früher oder besser erzählen, was der Bundestag und der Bundesrat sind. Das ist in meinen Augen so. Ja, sollte man machen irgendwann im Politikunterricht. Aber das ist nicht zentral. Zentral an der Demokratie ist das Selbstverständnis. Also ich begreife mich nicht als Opfer meiner Gesellschaft, nicht als Konsument, nicht als Besucher, sondern als Gestalter, als jemand, der Verantwortung für sich und andere trägt.
Passt ja zum Nähen oder zum Reparieren.
Ja, und die Frage ist, wie kommen wir zu so einem Selbstverständnis? Unser Selbstverständnis bilden wir in unserer Sozialisation. Also während wir leben, wachsen, arbeiten, lernen, gucken wir, welche Rolle spielen wir in der Gesellschaft und in die passen wir uns ein. Und die Rolle, die im Moment allen Kindern nahegelegt wird, weil sie ja in Schulen gehen, ist, du musst um 8 Uhr morgens hier sein. Du musst jetzt 45 Minuten deine Aufmerksamkeit auf Mathe lenken. Aber dann klingel, Aufmerksamkeit vorbei, abbinden, jetzt ist 45 Minuten Neugier für Deutsch. Und dann klingel und jetzt hast du Hunger zu haben, weil jetzt ist die Essenszeit. Es ist eine, im Kern, obwohl SchulleiterInnen und LehrerInnen sich wirklich alle Mühe geben und teilweise in ihrer Freizeit daran arbeiten, Freiheiten innerhalb dieses Systems zu finden, ist es trotzdem im Kern aus einem Disziplinarsystem entstanden. Und meine Arbeit, und es gibt in Deutschland viele andere NGOs, LehrerInnen, Lehrerverbände, die sich darum kümmern, genau dieses System so zu gestalten, dass Kinder darin als aktive EntscheiderInnen aufwachsen. Und Aula ist einfach ein Projekt, bei dem jede Schule mitmachen kann und sagen kann, okay, wir unterschreiben einen Vertrag als Schulkonferenz und wir tragen freiwillig alle Ideen mit, die die Kinder auf diese Plattform stellen, dort diskutieren, ausarbeiten und abstimmen.
Ist es aber, ich finde, es klingt total gut, weil ich selber in meiner Schulzeit auch die Erfahrung gemacht habe, dass man einfach irgendwie da reinzupassen hat. Und wenn man irgendwie andere kreative Ideen hat, ist da oft kein Platz für. Vielleicht noch ein bisschen in der Theater-AG oder so, aber so weit kommt es dann manchmal auch gar nicht. Gleichzeitig frage ich mich, ob es nicht ein Armutszeugnis auch ist, dass sowas externe Projekte leisten müssen. Ist das nicht eigentlich was das Bildungssystem selber leisten müsste?
Ja, wir haben hier gerade schon während der Musik über die Asylsituation gesprochen und dass auch da sehr, sehr viel von Freiwilligen gestemmt und gemanagt wird. Im Bildungssystem funktioniert das ähnlich. Das ist eigentlich schlecht. Ich wünschte mir, dass das Regelschulsystem schon so aufgebaut wäre, aber ich sehe es auch realistisch. Wenn ich mir eine Verbesserung wünsche, dann muss ich ja erstmal meine eigene Lehre ziehen. Ich bin hier nicht Konsument. Ich werde mich nicht beim Management beschweren, dass die Ampel nicht liefert. Ja, ich habe nichts bestellt, ich bin kein Kunde. Ich bin ein demokratischer Bürger dieses Landes. Ich habe ein Problem identifiziert. Ich tue mich mit anderen zusammen, die dieses Problem auch sehen und ich entwickle gemeinsam Lösungen. Und mein Ansatz ist, nicht zu warten, bis die großen, sehr langsamen Räder von 16 individuellen Bildungssystemen sich drehen, sondern ich möchte jetzt schon etwas zeigen, das funktioniert. Und wenn alle sehen, dass es funktioniert und dass es gute Ergebnisse hat, nicht nur für die geistige Gesundheit der SchülerInnen, nicht nur für ihre demokratische Bildung, sondern auch für die Arbeitgeber, für die sie später arbeiten, weil sie halt nicht ankommen und gesagt bekommen müssen, was sie tun sollen, sondern weil sie gelernt haben, wahrzunehmen, was gerade gebraucht wird, wer gerade Hilfe braucht. Wenn man das sieht, dann ist das ein Leuchtturm und dann kann das langsamere System das adaptieren.
Das klingt nach einem hehren Ziel. Ich habe oft den Eindruck, dass es eigentlich diese Ziele sogar innerhalb des Bildungssystems schon gibt. Also es gibt ja so Programme wie den Digitalpakt Schule, wo es darum geht, Sie als Digitalexpertin seufzt, ich höre es schon, aber wo es darum geht, wirklich auch Themen auch auf Bundesebene sozusagen in das föderale Bildungssystem reinzugeben. Und da war es ganz oft so, dass eigentlich auch wirklich gute finanzielle Ausstattung da war, dass dieses Programm aber, dass die Schulen gar nicht die Kapazität hatten oder eben auch die Lehrkräfte die Kapazität hatten, das alles abzurufen, weil es so bürokratisch war und weil der Wille dahinter eigentlich ein guter war. Das heißt, ich frage mich, wie kommt man denn durch dieses Nadelöhr, um bei der Nähmetapher zu bleiben, um wirklich zu sagen, eigentlich ist genug Geld da, aber wie kommt es denn dann wirklich bei der Schülerin an und wie profitiert die davon? Weil offensichtlich ist da ja so ein Umsetzungsproblem.
Also ich habe ja selbst versucht, als gemeinnütziges Projekt sind wir angewiesen auf Spenden und Bundesmittel und ich versuche seit 4 Jahren an dieses Digitalpakt Geld zu kommen und wir sind jetzt mitten in einem Projekt und es ist immer noch nicht, also ich habe es immer noch nicht geschafft, endgültig und es ist wirklich, wirklich schwer, selbst für jemanden, der hauptberuflich nichts anderes macht. Wenn ich eine Schule habe, wo ich, aus irgendeinem Grund machen LehrerInnen ja auch bei uns alles an Schulen. Also wir haben ja Lehrermangel und gleichzeitig machen LehrerInnen aber Pädagogik, Didaktik, psychologische Notfallseelsorge, Verwaltung, IT, Raumplanung, Vertretungspläne. Alles.
Und dann haben sie Burnout.
Ja, natürlich haben sie dann Burnout, weil wir sind auch als Gesellschaft immer so, ah, irgendwas passt nicht, ja, dann brauchen wir ein neues Schulfach. Machen wir Schulfach Empathie. Das ist nicht, wie das funktioniert. Wir müssen anerkennen, dass die Schule heute eine viel breitere Aufgabe hat, als sie vielleicht ursprünglich hatte. Zu Recht, weil wir uns als Gesellschaft verändern. Aber das bedeutet, dass sie grundlegend anders ausgestattet sein muss, nämlich mit viel, viel mehr verschiedenen Fachkräften, die zusammenarbeiten. Und das ist keine Frage von Bundesprogrammen, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Frage dessen, dass wir unsere Kommunen besser ausstatten, die ja meistens Träger der Schulen sind und sowieso ständig unterfinanziert sind. Und ich glaube auch, dass es eine Frage dessen ist, was in den Haushaltsausschüssen dann wirklich als Priorität gesetzt wird. Denn Spoiler, es ist nicht die Schule. Was hier ganz konkret helfen könnte, was meine Hausaufgabe an Sie alle ist, in Ihrem Bundesland gibt es einen Haushaltsausschuss, der hat Mitglieder, die stehen online und die haben eine Adresse. Man kann an Sie einen Brief schreiben.
Hefte raus, notieren bitte.
Höflichen, freundlichen Brief mit, das ist das Problem, das mich umtreibt. Ich finde Schulen unterfinanziert. Das ist kein Problem der Kultusministerien, weil die finden Schulen auch unterfinanziert. Das ist ein Problem des Haushaltsausschusses. Und normalerweise schreiben hauptsächlich Nazis. Ich weiß das, weil ich diese Briefe bekomme. Und da steht drin, dass sie ganz viel Angst vor Migranten haben. Und so kommt bei den meisten PolitikerInnen dieser Eindruck zustande, dass alle Menschen auf der Straße hauptsächlich dieses Problem umtreibt. Aber wenn wir schreiben, dann können wir wirklich etwas erreichen.
Marina Weißband, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich. Danke an Sie, liebes Publikum, fürs Mitdenken, fürs Mitklatschen, fürs Mitreden. Danke an Marina Weißband für das Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und natürlich auch vielen Dank an alle, die dem Livestream gefolgt sind, an alle, die im Radio zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben auch neue Humboldt-Forumstermine geplant. Und zwar am 28.09. kommt die Schriftstellerin und Journalistin Theresia Enzensberger zu uns. Und wir freuen uns schon sehr darauf. Sie finden alle Infos dann online unter deutschlandfunkkultur.de. Und ich sage Tschüss und schönen Tag noch.